Thomas, ich hätte jetzt noch kurz was zu deinen Bedingungen. Da ist es mir vor allem aufgefallen, du hast ja mehrere Berichte über die Situation in Freiburg, also in dem Knast, in der Sicherungsabteilung gemacht. Und was ich da, glaube ich, sehr gravierend finde, ist, dass ihr wart ja durch diese Corona-Maßnahmen, hattet ihr 3 Monate keinen Besuch. Und jetzt hat sich das ein bisschen gelockert, aber mit einem großen Fragezeichen. Das heißt, es dürfen euch nur Angehörige besuchen, aber erläutere das doch mal ein bisschen genauer.
Genau, vor mehr als 100 Tagen, als die Lockdown-Maßnahmen auch vor den Mauern begonnen hatten, hat die Vollzugsanstalt Freiburg, angewiesen durchs Justizministerium, das heißt, es ging hier landesweit in allen Haftanstalten gleich, angeordnet, dass keinerlei Besucherinnen und Besucher mehr die Anstalt betreten dürfen, also weder Angehörige noch Freundinnen und Freunde. Die einzigen, die noch Zutritt erhielten, waren Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in begründeten Ausnahmefällen, wenn ein konkreter Prozesstermin bevorstand. Und seit Anfang des Monats können jetzt hier in der JVA Freiburg wieder Besucherinnen und Besucher die Anstalt betreten. Allerdings fand ich schon, also wir wurden informiert über dieses Geschehen durch einen Aushang der Anstalt und in Zeile 1 stand dann, dass pro Insassen eine Besuchsperson gemäß, jetzt zitiere ich, gemäß § 11 Absatz 1 Strafgesetzbuch zugelassen sei. Also sehr insassenfreundlich war das nicht formuliert. § 11 Absatz 1 Strafgesetzbuch definiert den Angehörigenbegriff, also definiert, wer unter dem Begriff Angehöriger fällt, auf gut Deutsch. Es dürfen ausschließlich Angehörige die Anstalt betreten. Sie haben bei Zutritt eine Maske zu tragen. Der Insasse hat bei Zuführung in den Besuchsraum eine Maske zu tragen. Dann steht so eine Plastikscheibe auf dem Tisch zwischen Besuchspersonen und Insassen. Körperliche Berührung jeglicher Art sind strengstens untersagt und führen im Fall des Verstoßes zum sofortigen Abbruch des Besuches. Jetzt seit wenigen Tagen dürfen zumindest wir Sicherungsverwahrte, also das weiß ich gewiss, dürfen auch Freundinnen und Freunde zu Besuch kommen lassen, allerdings nur auf begründeten Einzelantrag, der vom zuständigen Leiter der Sicherungsverwahrung, Herrn Thomas G. Punkt, geprüft und gegebenenfalls genehmigt oder halt eben auch abgelehnt wird. Wie das im Bereich der Strafhaft sich verhält, da muss ich erst noch weitere Nachforschungen anstellen. Ich bin hier in der Sicherungsverwahrung untergebracht und momentan besteht eigentlich gar kein Kontakt zu den Strafgefangenen.
Also okay, wenn es sich jetzt ein bisschen gelockert hat, weil das war ja in Baden-Württemberg besonders heftig. Also wie gesagt, in Hamburg ist es zumindest so, dass die Gefangenen auch reduzierte Besuchszeiten haben, aber zumindest nicht nur von Angehörigen, sondern auch von Freundinnen und Freundinnen haben. Was mir sonst noch so aufgefallen ist, war so eine alltägliche Sache, dass es ja immer gewisse Maßnahmen gibt. Das fand ich noch so ganz gut so. Du hast das mal so formuliert mit tagtäglichen Mückenstichen, aber die Gefangenen auch fertig machen. Das heißt also, wenn man lange im Knast ist und es gibt, wie jetzt in diesem Fall, ja immer so kleine Einschränkungen, die vielleicht von draußen nun ja, ne? Also aber auf jeden Fall ist es was, was die Gefangenen doch sehr berührt und fertig macht. Also mir ist bei den Angehörigen auch eingefallen, wenn man jetzt keine Angehörigen mehr hat oder kein gutes Verhältnis, dann sind Besuche nicht möglich. Also das sind so es ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Situation für die Gefangenen, wo ich mir auch gut vorstellen kann, dass es dann auch immer so ein bisschen brodelt.
Genau, das war hier im Bereich der Sicherungsverwahrung Punkt 1 zum Thema Brodeln erst einmal der Fall, weil eben im Bereich der Sicherungsverwahrung treffen wir in der Regel auf lebensältere Männer jenseits der 50 oder 60. Es gibt allerdings ja auch immer mehr junge Menschen, aber auf jeden Fall Menschen, die aus ganz schwierigen biografischen Verhältnissen entstammen und wo vielfach gar kein Kontakt mehr zu Angehörigen vorhanden ist. Einige Insassen haben hier zumindest sogenannte ehrenamtliche Betreuerinnen oder Betreuer, also Menschen, die sich in Anführungsstrichen sozial engagieren und halt eben im Rahmen dieses Engagements einen Insassen einmal im Monat oder zweimal im Monat besuchen. Und diese Personen fallen auch nicht unter das Angehörigenprivileg. Und das führte hier dann gleich zu Anfang auch zu Unmut unter Insassen, weil sie gesagt haben, also mein einziger Sozialkontakt besteht zum Beispiel nur in einer ehrenamtlichen Betreuerin oder in einem ehrenamtlichen Betreuer. Und den soll ich jetzt auch nicht mehr sehen dürfen. Und im Zuge dieser Diskussion hat dann offenbar die Anstalt auch nach Vermittlung durch das Justizministerium eingelenkt Und auch diese Menschen, also die ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer, werden jetzt wohl auf Einzelantrag dann auch zum Besuch zugelassen, was ein bisschen den Druck rausnimmt. Im Bereich der Strafhaft war es natürlich auch eklatant. Die Anstalt hat zwar Skypen eingeführt, was bei euch draußen in der Freiheit ja ein ganz alltägliches Kommunikationsmittel ist zwischen Menschen, die nicht vor Ort zusammen sein können. Hier im Gefängnis war es eine technische Revolution gewissermaßen, aber vielfach scheiterte die Wahrnehmung von Skype auch einfach an ganz praktischen Dingen, weil zum Beispiel die Angehörigen oder die Freundinnen und Freunde von Insassen gar nicht das technische notwendige Equipment hatten oder auch nicht der Vollzugsanstalt die entsprechenden Daten einfach übermitteln wollten, weil natürlich auch die Sorge beherrscht, wenn man die entsprechenden Skype-Daten der Anstalt auch noch übermittelt, dass dann da auch noch Daten halt eben in den Kreis der Justizbehörden gelangen, die man vielleicht nicht der Justizbehörde zugänglich machen möchte. Aber jetzt hat halt eben die Anstalt auf Weisung des Justizministeriums den Teil der Restriktionen etwas gelockert. Aber wir sind noch völlig entfernt von den ganz normalen Bedingungen. Für den Bereich der Strafhaft bedeutet das zum Beispiel, früher waren 4 Stunden Besuch eigentlich ganz normal. Das heißt, man hatte 2 Besuchstermine von jeweils 2 Stunden. Das ist jetzt radikal eingestampft worden auf 1 Stunde im Monat. Weil auch die Besuchsplätze mussten reduziert werden. Also es gibt dort einen großen Besuchsraum im Bereich der Strafhaft. Da waren 7 Tische oder 8 Tische, wenn ich mich recht erinnere. Da es die Auflage gibt, dass zwischen 2 Besuchergruppen ein Mindestabstand von 2 Metern einzuhalten ist, reduziert sich natürlich die Anzahl der Besuchsplätze gleich mal um 50%, ganz schnell. Und jetzt muss halt eben mit den wenigen Besuchsplätzen, die vorhanden sind, muss für Hunderte von Gefangenen die Besuchsmöglichkeit gewährleistet werden.
Gut, nicht gut, also man muss sich immer vergegenwärtigen, dass 3 Monate war überhaupt kein Besuch möglich oder nur in geringen Fällen von Anwältinnen und Anwälten, wenn ein Prozess anstand. Das heißt also, ein Normalzustand ist noch nicht da und der Punkt ist natürlich, dass für Gefangenen, das hattest du auch geschrieben, dass natürlich auch Skype hin, Skype her, ich weiß es aus eigener Erfahrung, also das persönliche Gespräch, also das intime Gespräch, sich berühren, sich anzugucken durch Skype, also ganz einfach nicht da ist. Das ist eine technische Kommunikation, die nichts besser als überhaupt nichts ist, aber es ersetzt ja keine direkte Kommunikation und dann natürlich noch heruntergebrochen auf Knast, wo ja sowieso die Kontakte nach außen sehr reduziert sind und dann noch beim Besuch, das ist schon ein sehr gravierendes Schwert sozusagen oder eine verstärkte Isolation gegen die Gefangenen, wenn das nicht möglich ist. Also das hattest du auch nochmal ganz gut gesagt, dass die Technik kann nicht eine direkte Kommunikation mit einem Menschen ersetzen. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu dieser Sache zu sagen. Ja, ich denke, was vielleicht noch ein Punkt ist, du hattest zum Rassismus gesagt, oder das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Wie äußert sich denn der Rassismus im Knast, also auch gerade von den, das vielleicht so als Abschluss von den Bediensteten gegenüber den Gefangenen, weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Du hattest das auch kurz schon in den Interview mit meinem Kollegen gesagt, dass Rassismus ja von den Behörden immer geleugnet wird, das gibt es nicht. Ne? Aber es gibt natürlich diesen alltäglichen Rassismus und vielleicht kannst du noch mal so zum Schluss 2, 3 Beispiele aus dem Knast benennen, also die dir aufgefallen sind, wie sich so Rassismus äußert.
Also noch gut in Erinnerung, also gut oder beziehungsweise schlecht in Erinnerung ist mir aus der JVA Bruchsal eine Szene. Dort waren in einem allgemeinen Flurbereich, wo Insassen warten mussten auf Zugang zum Gefängnisarzt, waren also wirklich unsägliche, widerliche, antisemitische und rassistische Schmierereien an der Wand von Insassen hinterlassen worden. Dann habe ich einem Bediensteten darauf hingewiesen, nachdem ich da mehrfach vorbeigehen musste, dass es jetzt vielleicht mal angebracht wäre, nach mehreren Tagen oder Wochen, dass man das mal überstreicht. Und dessen einzige Reaktion bestand dann darin, mich anzublaffen, was ich mir denn einbilden würde, das würde mich überhaupt nichts angehen und damit hätte es aus seiner Sicht sein Bewenden. Und erst nachdem ich dann mich in meiner Art und Weise damals brieflich an das Justizministerium gewandt habe, hat dann irgendjemand wohl doch einen Eimer Farbe organisiert und hat das überstrichen. Dann ist es ganz typisch, und ich denke, das geht über mein persönliches, eigenes, anekdotisches Erleben hinaus, ganz typisch, dass migrantische Gefangene vielfach von bestimmten Bediensteten systematisch geduzt werden. Also Bedienstete, die im selben Atemzug mich höflich, freundlich mit Herr Meierfalk und würden Sie und könnten Sie ansprechen. Da wird dann gegenüber migrantischen Gefangenen ganz einfach zum Du und zum Befehlston übergegangen. Das ist also, es trifft nicht jeden Bediensteten, aber also es gibt eine erkleckliche Anzahl, bei denen ist das ganz normal. Und um ein drittes Beispiel zu nennen, was auch ganz typisch ist, sind die Vorstellungen unter Vollzugsbediensteten. Ich rede jetzt von Uniformierten, weil die sind ja dann eher noch mal nicht unbeobachtet, aber die lassen dann eher noch mal ihrem Unmut freien Lauf. Psychologinnen, Psychologen, Sozialarbeiter, die sind ja sehr zurückhaltend in ihren Mitteilungen. Insbesondere wenn sie wissen, dass ich irgendwo in Hörweite bin, weil sie dann die Sorge haben, dass das irgendwie nach außen getragen wird. Also die Uniformierten, die halt eben entsprechende Urteile oder Vorurteile gegenüber migrantischen Gefangenen hegen. Sie kämen ja angeblich nur hierher, um deutsche Frauen zu vergewaltigen, um hier Sozialhilfe abzugreifen. Alle hätten teure Handys, teure Uhren, teure Sportklamotten und wären eigentlich im Grunde asozial. Und dann fallen entsprechende auch explizit fremdenfeindliche Äußerungen. Allerdings ist da natürlich das Problem, solche Äußerungen werden getätigt, wenn vielleicht noch ein, zwei Beamte in Hörweite sind. Ich könnte mich natürlich jetzt auch hinstellen und sagen, dieser Beamte XY hat das und das gesagt. Dann kommt natürlich das sogenannte Beweisproblem. Das heißt, ich müsste ja beweisen, dass der Bedienstete das gesagt hat. Würde er formell angehört werden, würde er selbstverständlich oder sie würde selbstverständlich bestreiten, so eine Äußerung jemals getan zu haben. Und dann geht es aus wie das Hornberger Schießen, nämlich der langjährige oder die langjährige zuverlässig Bedienstete, voll auf dem Boden des Grundgesetzes stehende Dame oder der Herr, würde hier völlig ungerechtfertigt von einem Insassen geschmäht. Da fällt mir noch ein viertes Beispiel ein. Wir haben hier einen Juristen, Herrn mittlerweile Regierungsdirektor R., noch mir aus Bruchsal bekannt, weil er dort früher tätig war. Er hat einmal gegenüber einem Insassen, dem CDs aus dem Haftraum entnommen wurde, eine Verfügung erlassen. Das war einem am 11.11. und hat die dem auch aushändigen lassen. Und die Überschrift der Verfügung hat er in Frakturschrift gehalten. Und der Rest der Verfügung war dann in einem normalen Arial geschrieben. Aber es war halt eben sehr verblüffend, dass speziell nur die Überschrift in Frakturschrift gehalten war. Er wurde dann im Rahmen eines Verfahrens vom Justizministerium angehalten, künftig ausschließlich Arial zu verwenden. Allerdings hat das Justizministerium ausdrücklich festgestellt, selbstverständlich sei dieser Beamte fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehend und die Verwendung der Frakturschrift habe politisch gesehen überhaupt keine Relevanz.
Ja, das zeigt einfach, wie schwierig es ist, sich da in dem Knast zu wehren, auch wenn es nur formell, also juristisch durch Anträge oder was du gesagt hast, wenn du was behauptest und zwei Beamten, dass das dann ganz schwer ist, dann auch zu belegen, dass der Beamte oder die Beamtin das gesagt hat. Ich habe jetzt soweit keine Fragen mehr. Ich gucke meinen Kollegen an.
Nö, also. Okay. Also kannst hochtrainieren.
Okay, Thomas, dann lassen wir das mal so stehen.
Dürfte ich noch einen Punkt zum Schluss erwähnen?
Ja, gerne.
Was ich gerade was getan hatte, ich hatte heute Morgen einen Anruf von einer Freundin aus Bayern bekommen. Letztes Jahr, darüber hatte ich auch berichtet und ihr in eurer Sendung auch, sind von der Firma Massag Logistik GmbH aus Bayern, die bundesweit Insassinnen und Insassen mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs auf deren Kosten beliefert. Da ist ja immer eine Diskussion, dass die Firma sehr hohe Preise verlange. Da sind einige LKWs abgebrannt, dann sind Freundinnen und Freunde aus meinem Umkreis angeschrieben worden von der Polizei, Kriminalpolizei Bamberg, Abteilung Staatsschutz, ob sie sich äußern wollten. Ich wurde angefragt über die Justizvollzugsanstalt. Ich habe natürlich ein Gespräch abgelehnt. Heute ereilte mich ein Anruf aus Bayern von einer langjährigen Bekannten oder Freundin. Die hatte die Kriminalpolizei Abteilung Staatsschutz aus Bamberg im Haus stehen. Also die hatten eine zweistündige Anfahrt auf sich genommen und verlangten von ihr die Herausgabe aller Briefe, die ich ihr jemals geschrieben hätte. Ich sei wohl nach Auskunft dieser Polizisten ein Linksextremist und es ging wohl immer noch um diese Firma Massag. Und was sie nicht ganz recht verstanden hat, es ging wohl auch noch um irgendwelche Kraftfahrzeuge der Bundespolizei, die gebrannt hätten. Und ja, und dann hat sie den halt, sie ist eine gutbürgerliche Person, sie hat dann die Briefe ausgehändigt, ist 45 Minuten vernommen worden und dann zogen die Staatsschützer der Kriminalpolizei Bamberg ihres Weges. Offenbar sind auch die Herren aus Bamberg aus dem Corona-Schlaf erwacht und jetzt wieder tätig und gehen auf die Suche.